Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Heute lernen wir die Kunst des Bittens und zwar von niemand Geringerem als der Autorin desselbigen Buches, Sabine Hess. Ich freue mich total, ich habe nämlich Sabine Hess über LinkedIn kennengelernt, als ich von einer Geschichte erzählt habe, wo ich um etwas gebeten habe und mir ein Wunsch erfüllt worden ist und da kam tatsächlich sofort der Kontakt zustande, ich glaube über Kerstin Meißler, die hat gesagt, Mensch, da gibt's doch so ein Buch, die Kunst des Bittens und dann erschloss sich so eine ganz wunderbare Welt für mich und da gab's tatsächlich Sabine Hess mit ihrem Buch, die darüber geforscht hat. Sie ist eigentlich aus der Betriebswirtschaft und hat auch unter anderem für Disney gearbeitet und kennt sich da richtig gut aus mit Unternehmen und so weiter und ist dann in diesen Non-Profit-Bereich gegangen und hilft jetzt inzwischen Netzwerke aufzubauen und hilft auch dem Non-Profit-Bereich Förderprojekte oder Fundraising-Projekte aufzuziehen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob sie auch in Behördenlandschaften unterwegs ist. Ich würde mir das sehr wünschen. Ich glaube, das wäre auch nochmal ein guter Einstieg am Anfang, liebe Sabine. Wie du überhaupt in die Verwaltung gekommen bist oder warum du eigentlich hier gleich zugesagt hast bei dem Podcast. Ich freue mich jedenfalls riesig. Du kannst als Coach und mit Workshops und Vorträgen kannst du Stiftungen, Vereine und Unternehmen unterstützen, vielleicht sogar bald Behörden. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
Vielen Dank, liebe Dorit, für diese sehr, sehr nette Anmoderation und genau deswegen habe ich wahrscheinlich zugesagt. Also für mich war das ja ganz neu, als du gefragt hast, ein Bereich, in dem ich bisher noch überhaupt nichts mache, sondern genau wie du sagst, ich bin eigentlich Betriebswirtin und berate Stiftungen und Vereine, aber eben dann auch irgendwann ist eine Hochschule auf mich zugekommen, eine Professorin einer Hochschule. Ich habe dann eben weitere Unternehmen auch beraten, Einzelpersonen und inzwischen haben eben so viele gemerkt, dass sie die Kunst des Bittens gebrauchen können. Insofern sehr gerne auch in den Behörden.
Ja, wunderbar. Dann machen wir hier gleich mal einen Anfang. Du hast gesagt, du hast ein Zitat mitgebracht aus der Politik, warum es wichtig ist, auch in der Politik, in der Verwaltung die Kunst des Bittens zu beherrschen.
Ja, das ist also, ich hatte vorhin, als ich daran gedacht habe, dass wir ja heute so schön sprechen, hatte ich noch mal kurz in meinen E-Mails geguckt und ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, einfach um die Person quasi zu schützen, aber da war eben, liebe Frau Hess, vielen Dank für Ihr wirklich spannendes Buch. Ich danke Ihnen auch sehr für die nette Widmung und in der Tat kein einfaches Unterfangen, um etwas zu bitten. Insofern lerne ich bestimmt noch etwas daraus. Mit bestem Gruß und vielen, vielen Dank. Und ich hatte dann mit der, die mein Buch übergeben hat, darüber gesprochen, dass eben in der Politik benötigen ja auch Politiker und Politikerinnen benötigen genauso Unterstützung. Bund, Länder, Kommunen wollen zusammenarbeiten, Kooperationen sozusagen aufbauen, Netzwerke helfen. Also das ist ja auch ein sehr wertegetriebener Bereich und Verbindungen entstehen sowieso über Werte. Und ich glaube, das ist, und da komme ich aus der Wirtschaft, Professor Dr. Frithjof Bergmann hat einmal gesagt, wäre es nicht schön, wenn wir in einer Welt leben, in der jeder dem anderen hilft, von Kindergarten an. Und das gilt, glaube ich, für alle Bereiche. Das gilt auch für den Staat, das gilt für jeden einzelnen Mensch. Und das ist einfach ein ganz anderes Zusammenarbeiten, wenn Menschen einander helfen. Und es liegt oft nicht an denen, die helfen könnten, sondern es liegt oft an uns, die wir eben Schwierigkeiten mit dem Bitten haben.
Das ist richtig. Und das Zitat, also beziehungsweise das Dankeswort, das du vorgelesen hast, kommt tatsächlich von einem Politiker, einer Politikerin, die auch viele kennen. Insofern ist es schön, dass du da gelesen wirst. Und ich freue mich, dass wir hier drüber sprechen, wie das auch im Verwaltungskontext mehr Einzug findet, weil es geht ja darum, dass wir auch in Ökosystemen arbeiten und Netzwerken. Und du hast jetzt eben Frithjof Bergmann angesprochen. Also es gibt eine Art, ich würde es ja schon gar nicht mehr Graswurzelbewegung nennen, aber du findest dich jetzt wieder im Epizentrum der agilen Transformation, der agilen Revolution, wie auch Evolution im Staat, weil hier ganz viele zuhören, die tatsächlich sich diesen Werten verschrieben haben und die sagen, in der Verwaltung geht das auch. Insofern gibt es eine große Community, die sicherlich von deinem Buch extrem profitieren würde. Kannst du mal vielleicht so als Einstieg sagen, worum es denn beim Bitten geht? Warum es so schwer ist auch?
Ja, also damit würde ich sogar sehr gerne anfangen. Ganz oft, das kennen wir ja alle, dass einem so Ideen in den Kopf kommen wie, ich kenne nicht die richtigen Leute, die ich bitten könnte. Oder manche Menschen sagen, ich bin eher introvertiert, ich würde lieber eine E-Mail schreiben, als persönlich was zu sagen. Andere sagen wieder, ich habe das Gefühl, dass ich immer stark sein muss und eben Aufgaben alleine können muss und nicht andere um Unterstützung bitten. Ganz oft wollen wir auch nicht nerven, also dass wir andere nerven. Das sind so viele limitierende Faktoren. Und lustigerweise sagen Frauen ganz oft, naja, den Männern, denen fällt das leichter. Die Männer sagen, na, die Frauen machen das immer charmant. Für die ist es viel einfacher. Mir hat dann letztens noch eine junge Kollegin gesagt, du Sabine, dass du immer so persönlich mit den Menschen sprechen willst, das ist aber auch so ein Generationsding, oder? Da musste ich total lachen, weil ich habe auch genauso gut 60-Jährige, die ich berate. Das ist auch nicht wirklich eine Altersgeschichte. Und auch das, was ich eben angesprochen habe, introvertierte Menschen denken oft, sie sind eher ruhig, können aber auch wunderbar und authentisch um Unterstützung bitten. Und Extrovertierte denken ganz oft, das möchte ich mir gar nicht so gerne ansehen lassen und gar nicht gerne zeigen, dass ich Hilfe an dieser Stelle brauche. Also es fällt allen Menschen schwer. Und ich habe auch bei der Apinio-App so eine Umfrage gemacht und da kam innerhalb von 10 Minuten, hatten wir, glaube ich, über 200 Leute, die da online mitgemacht haben. Und da kam raus, dass 53% der Menschen es schwerfällt, andere um Unterstützung zu bitten. Und das finde ich schon mal ganz spannend. Und das eben Männer und Frauen. Das heißt, bei der Kunst des Bittens geht es darum, wie können wir damit umgehen, mit diesen Ängsten? Was gibt es für Tools, dass wir diese Angst nicht haben und dass wir eben unsere Komfortzone erweitern? Also ich sage immer, wir haben so einen Kreis, das ist unsere Komfortzone. Das heißt, dort können wir vielleicht Leute, die wir kennen, die fragen wir, die bitten wir gerne. Das sind direkte Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, vielleicht der Freundeskreis, wenn wir mal eine Frage haben. Dahinter liegt aber so ein Gefühl von Überforderung und dahinter liegt die Angst. Und da geht es eben genau darum, dass wir nicht ständig diese Komfortzone durchbrechen müssen, sondern wie können wir es schaffen, dass wir die Komfortzone ausweiten, also dass sie größer wird. Und da gibt es verschiedene Strategien, die wir da machen können. Und
also bevor wir zu den Strategien hier schon die Katze aus dem Sack lassen, nochmal eine Frage, was ist denn die größte Angst, wenn man fragt? Die Ablehnung oder was ist es? Ich meine, was kann schon passieren?
Ja, ganz genau. Es ist die Ablehnung. Ich glaube, dass wir uns gar nicht überlegen, was die Angst dahinter ist, sondern dass wir eben gar nicht so weit kommen, dass wir dahin denken. Aber ich war gerade in der Handelskammer letzten Donnerstag und habe da einen Vortrag gehalten in einem, auch bei dem Verein Ehrbarer Kaufleute. Und da ging es genau darum, was da eigentlich so, warum macht uns das eigentlich so eine Angst? Denn wenn wir fragen, natürlich kann passieren, dass jemand Nein sagt. Es kann auch sein, dass jemand sagt, ich habe gerade keine Zeit. Aber wenn wir nicht fragen, dann haben wir ja das Nein schon vorher. Das heißt, wir können ja eigentlich nur gewinnen.
Das sagt die Logik.
Das sagt die Logik, genau.
Aber warum gewinnt die andere Seite, die einen davon abhält zu fragen? Also warum gewinnt diese innere Stimme, die sagt, du blamierst dich, du kriegst sowieso ein Nein, für dich macht man das sowieso nicht. Das muss ja so ein ganz tiefes, altes Ding sein, was man mit sich rumschleppt, so ein innerer Schweinehund oder was ist das?
Geübt haben. Ich glaube, dass wir als Kinder können wir das ja. Als Kinder, bis wir 8 sind oder so, können wir das wunderbar. Und wir fragen Mama, Papa, ob wir ein Eis haben können. Und wir fragen auch, ob wir jetzt irgendwie schwimmen gehen können, obwohl wir vielleicht genau wissen, dass wir eigentlich Oma jetzt besuchen. Wir fragen einfach, was wir wollen. Und dann beginnt es irgendwann, dass unser Kopf anfängt, über die Konsequenzen nachzudenken. Und Kinder in der Erziehung lernen dann eben, dass man nicht mehr alles machen darf, trauen sich vielleicht irgendwann auch nicht mehr alles zu fragen. Und je mehr Verstand damit reinkommt, desto schwieriger wird es eben. Und ich glaube, wir dürfen das wieder zurückentwickeln, dass wir eben uns trauen, eine Leichtigkeit im Fragen zu kriegen, dass wir unser Mindset dahin schulen, Das ist eben, also zum Beispiel, Menschen helfen ja gerne, sich das bewusst zu machen. Also Eckart von Hirschhausen hat mal gesagt, jemand, der anderen helfen kann, schüttet mehr Glückshormone aus als bei dem Verzehr von einer Tafel Schokolade. Und wenn wir uns das mal kurz auf der Zunge zergehen lassen, dann sage ich immer, dann ist doch Fragen, dann sind wir doch wie eine bessere Diät. Und vielleicht kennst du das oder die Zuhörenden kennen das auch, wenn wir an Weihnachten Geschenke machen. Also ich finde es viel schöner inzwischen, Geschenke zu machen, als welche zu bekommen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, bekomme ich auch gerne Geschenke, aber ich mache auch wahnsinnig gerne Geschenke. Ich überlege mir lange im Voraus, was kann ich schenken. Und ähnlich ist es ja auch, wenn wir jemandem helfen können, dann ist es ein ganz tolles Gefühl. Und sich das jetzt als Bittende zu fragen oder immer wieder vor Augen zu führen, dass Menschen gerne helfen, das hilft eben schon mal von der Grundeinstellung.
Das braucht ja schon einen richtigen Mindshift, also einen kompletten Perspektivwechsel als Vorbereitung jetzt auf deine Strategien, die du uns vielleicht gleich verrätst. Es braucht diesen Perspektivwechsel, dass ich vielleicht nicht, und es ist in der Verwaltung sehr verbreitet, perfekt sein muss. Also perfekt vorbereitet, immer mit der perfekten Lösung für das Problem um die Ecke kommt, sondern dass ich auch sagen darf, hey, ich weiß, wir haben ein Problem, aber ich kenne die Lösung nicht. Kannst du mir helfen? Oder wir haben das und das Ziel und ich kann es nicht alleine erreichen. Kannst du mir helfen? Das ist ja so gigantisch entwaffnend, gerade wenn vermeintlich starke Persönlichkeiten oder Menschen, die in der Hierarchie weiter oben sind, das auch wirklich als Führungstool, aber jetzt sind wir schon in den Strategien, glaube ich, das anwenden. Das ist ja ein richtiger Perspektivwechsel, sich diese einzugestehen, dass man vielleicht nicht alles abdecken muss und kann, sondern dass man eben auch zusammenarbeitet, kollaboriert, in Ökosystemen arbeitet, was wir ja eigentlich tun müssen in der Verwaltung.
Ja, und das finde ich ist auch so spannend. Also im Grunde, das gehört ja alles zum Mindset, was wir dafür brauchen. Und dieses, wenn wir uns einmal klar machen, dass wir eben diese Hilfe so gut gebrauchen können und wofür wir es machen, dass wir uns eben unseren Sinn und Zweck, wofür wir fragen. Also das kann ja wirklich sein, wenn wir eine größere Aufgabe haben, dass wir uns das bewusst machen und dann aber genau wie du gesagt hast, dass wir Ängste zulassen und dass wir uns auch klar machen, ich komme hier alleine gerade nicht so gut weiter. Das wäre, wenn wir das schaffen, das zu durchbrechen, dann sind einfach, ich sage immer, dann sind große Visionen möglich, denn ich habe so viel Hilfe erfahren. Ein sehr schönes Beispiel ist mein Buch, also Die Kunst des Bittens. Es ist nicht so, dass mir das in die Wiege gelegt worden ist. Also ich war im Deutschunterricht war ich eher schlecht. Ich habe nie daran gedacht, ein Buch zu schreiben und ich hätte, das war aber meine Vision. Meine Tochter hat mir diesen Floh irgendwann ins Ohr gesetzt und sagte, Mama, du erzählst immer so schöne Geschichten. Kannst du nicht mal ein Buch schreiben? Und damals habe ich gesagt, oh, Karl, ich glaube nicht, ich bin wirklich in Deutsch nicht gut gewesen. Wie schreibt man eigentlich ein Buch? Und das hätte ich ja nie geschafft. Das war so absurd damals. Das hätte ich nie geschafft ohne die Hilfe anderer. Wie findet man eigentlich einen Verlag? Wie strukturiere ich das? Wie gehe ich arbeitstechnisch vor? Wie mache ich das neben der Arbeit? Und diese Ängste, Gedanken und auch die Erkenntnis, alleine es nicht zu schaffen, alleine hätte ich es nicht gemacht, das zuzulassen, das finde ich eben wahnsinnig wichtig auch.
Und für viele ist es beängstigend, nicht? Dass sie nicht alles alleine können. Das ist der eigentliche Perspektivwechsel. Und ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren und merken, dass es richtig schön anfühlt. Und ich finde diesen Vergleich mit dem Geschenkemachen, finde ich toll. Das ist ja etwas, was wir erleben. Und ich merke immer wieder, wenn ich jemanden um Hilfe bitte, das ist für mich so befreiend, weil ich bekomme eigentlich fast immer eine positive Antwort. Aber jetzt zu den Strategien gleich.
Na, mir fällt da auch gerade noch was ein. Also diese Emotionen, die sind ja auch gut. Ich habe ja bei Disney auch gearbeitet und es gibt auch einen Film, Alles steht Kopf. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Lieb ich. Den gibt es ja auch schon zwei Teile. Lieb ich, lieb ich, lieb ich. Muss ja wirklich, das muss in die Grundschule.
Absolut. Und da wird uns klar, und jeder, der ihn nicht kennt, sollte ihn sich unbedingt angucken, dass alle Emotionen sind gut. Also die zu haben, sind total gut. Und was ich eben sagen möchte mit meinem Buch ist, wie können wir mit diesen Ängsten, wie können wir damit umgehen? Und die sind gut und wir können uns auch gegenseitig Mut machen. Also manchmal helfen auch Mentoren und Mentorinnen, dass wir einander unterstützen. Das kann sein, dass wir kurz die Kollegin oder den Kollegen fragen, du, ich würde jetzt gern mal das und das machen, wie würdest du denn das machen? Und sich da ein bisschen Kraft zu holen oder zu wichtigen Terminen zu zweit zu gehen. Also sich einfach die Ängste bewusst zu machen und dann zu gucken, wie kann ich damit umgehen und es trotzdem schaffen. Und ich glaube, dann können wir wieder dahin gehen. Also mir passieren heute Dinge, dass ich so wie ich das vorhin beschrieben habe, wie wir als Kinder sind. Ich saß auf der OMR in Hamburg und da saß ein CEO und der hat gesprochen über Hip-Hop und unter anderem berate ich ja die Hip-Hop Academy in Hamburg und ich wollte gerne mit ihm ins Gespräch kommen und ich war während seines Vortrages so all in und in den Gedanken, worüber ich mit ihm sprechen wollte. Und ich sitze in Vorträgen immer vorne links, weil die Vortragenden gehen immer vorne links ab, sodass man dann relativ schnell auf die zugehen kann und mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Und er kam von der Bühne runter und ich ging in seine Richtung und wollte mit ihm sprechen und mir war nicht bewusst, dass er ein paar Bodyguards bei sich dabei hatte. Und sofort standen einige Bodyguards vor mir und ich kam mir vor wie so ein Fan bei einem Musikkonzert. Das heißt, ich gehe manchmal und ich hatte ihm dann ein Zeichen gegeben mit meinen Händen und meinen Augen und habe so eine bittende Geste gemacht, dass ich ganz kurz mit ihm sprechen wollte und er ist wirklich zu mir gekommen. Da können wir wieder hinkommen, dass wir einfach Dinge, die uns kurz am Herzen liegen, mit wem wir jetzt sprechen wollen und wen wir um etwas bitten wollen, wir können das üben, indem wir es eben einfach im Kleinen anfangen und immer mehr machen. Und das ist genau wie du sagst, das ist eigentlich ein ganz tolles Gefühl, wenn wir dann merken, Menschen antworten uns, Menschen sprechen mit uns und es geht ja auch darum, sie nicht zu nerven, sondern dass wir auch gut vorbereitet sind, dass sowas dann auch gelingt.
Das ist ein super Übergang zu den Strategien. Ich bin jetzt schon total gespannt, weil ich liebe ja meinen Podcast so sehr, weil ich lerne immer was da. Also man kann ja immer so tolle Gesprächspartner und ich freue mich so riesig, dass du gleich zugesagt hast. Also wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, dir die Zeit dafür nimmst. Und ja, also mein Stift ist gespitzt, mein Papier ist noch weiß. Leg los.
Also genau, die Strategien, die da helfen. Und das ist ja, wenn wir von diesen Ängsten sprechen. Und mir geht es ja nicht anders. Also diese ganzen, was ich gelernt habe, seitdem ich 2010 Beraterin bin, eben in der Non-Profit-Branche auch und mit meinen Stiftungen und Vereinen anderem Unterstützung bitte. Das heißt, im Fundraising ist ja das Besondere, man darf ja jeden Tag um Unterstützung bitten. Und das ganz Besondere ist, dass man dafür keinerlei Gegenleistung liefern kann. Also für mich ist das so eine ganz intensive Form des emotionalen Vertriebes. Und dafür müssen wir verstehen, dass Menschen sich immer über Werte verbinden. Und das ist, glaube ich, in eurem Bereich einfach genauso, dass ja in der Politik, da steht man ja für starke Werte. Also jeder steht, glaube ich, für starke Werte da in dem Bereich. Und Menschen können sich eben über die politische Richtung, aber auch im sozialen Bereich, für welches Projekt sie sich engagieren, ob für die Umwelt oder man kann auch den gleichen Sport machen. Also wir verbinden unsere Herzen, von Herz zu Herz verbinden wir uns immer über gleiche Werte. Das wird man im Privaten wie auch im Beruflichen, glaube ich, feststellen. Und damit Menschen überhaupt feststellen, für welche Werte wir dastehen, müssen wir sie ja zeigen. Also da fängt es schon mal an. Und das können wir ja hervorragend zu Hause vorbereiten. Und es gibt ja den Autoren, den amerikanischen Simon Sinek, der ist vielleicht der oder dem einen oder anderen bekannt. Und Simon Sinek hat ein Buch geschrieben und auch einen Vortrag gehalten, auf YouTube sehr schön anzugucken, Start with Why. Und das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, dieses Warum zu zeigen. Denn in diesem Warum verstecken wir ja unsere Werte. Und das haben auch große Unternehmen gemacht, wie beispielsweise Steve Jobs damals, als er das neue iPhone vorgestellt hat. Und er hat eben nicht angefangen und gesagt, so, wir haben hier ein neues Endgerät, das hat die und die Vorteile und kaufen Sie das jetzt, sondern er hat gesagt, warum brauchen wir eigentlich ein neues mobiles Endgerät? Weil wir wollen uns sehen, vielleicht auch, wenn wir miteinander sprechen. Wir wollen E-Mails darüber schreiben können und telefonieren können. Und wie cool wäre es eigentlich, wenn es dafür ein Produkt gäbe? Und ähnlich ist es, wenn wir unsere Vorhaben, ob in der Politik oder auch im gesellschaftlichen Bereich, wenn wir eben da sagen, ich bin schon immer dafür, dass man kurz mit der Vision anfängt, mit 5 Worten, dass man eben ganz klar sagt, wir stehen für die und die Vision und dann aber sein Warum zeigt. Dann zum Wie kommt, auch in kurz und knapp. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Bereich, dass wir auch sagen müssen, was eigentlich unser Bedarf ist. Also immer wieder kommt es so vor, dass wir in Gesprächen sagen, das mache ich, das ist meine Vision, das ist mein sehr starkes Warum. Vielleicht erzählen wir auch eine Geschichte und wir sagen, wie wir es machen. Und dann sind wir fertig und wir hoffen ein bisschen, dass die anderen sagen, ach, dann könnten wir euch doch da und da helfen. Aber sie wissen ja in dem Moment gar nicht, dass wir Hilfe brauchen. Also diese Call to Action, wie wir es im Marketing sagen, die ist in jedem Gespräch wichtig. Ich war letztes Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt und da waren 2 ganz tolle Gründerinnen im Fahrstuhl mit uns. Wir waren mehrere. Ich kannte die beiden jungen Damen gar nicht und sie haben einen super tollen Pitch dahingelegt. Und als sie fertig waren, hatte ich gefragt, und wie können wir euch helfen? Weil es mir nicht klar war. Und dann sagten sie es auf Nachfrage. Also das vorzubereiten, dass man sich mit 4 Sätzen immer und überall vorstellen kann, dass man in privaten Treffen, dass man immer sagt, ich stehe für den Wert, das ist mir deswegen so wichtig, daher wollen wir das machen und ich brauche da und da Hilfe. Das ist schon ganz toll und dann hast du auch nicht so viel Angst, wenn du jemanden bittest.
Oh, das ist toll. Ich muss jetzt ein bisschen das einordnen oder ich möchte das jetzt ein bisschen einordnen. Also das, was du beschreibst, dieser Elevator Pitch, ja, dass man wirklich innerhalb von 5 Minuten es drauf hat zu sagen, was ist mir wichtig, warum ich will ich's haben. Das ist zum Beispiel etwas, das muss ich ja machen, wenn ich meine Mindshift-Festivals mache, wenn ich einen Speaker, wir haben gerade drüber gesprochen, wenn ich meinen Traumspeaker bekomme und dann sage ich, warum ich diese Festivals mache und wie engagiert ich bin. Das fällt mir total leicht. Das ist mein privates Engagement. Es fällt mir total leicht. Das habe ich mir ausgesucht. Aber in der Verwaltung ist es ja so, ist ja wie ein bisschen wie in der Wurstfabrik. Ja, der eine macht irgendwie das Fleisch fertig, der andere würzt es, der dritte macht es in irgendwie in so einen Darm rein und der dritte, der verkauft es dann oder macht das Kleberchen drauf. Und es ist ja so ein elendlanger Prozessschritt und man weiß manchmal gar nicht so richtig, in welchem Prozessschritt man gerade ist. Und man kann auch gar nicht sehen, was mache ich hier eigentlich? Ist es jetzt Mortadella oder ist es jetzt irgendwie Salami? Und man kann gar nicht sagen, wie schmeckt denn das Endprodukt? Ja, ich kann es gar nicht verkaufen. Also das ist irgendwie so schwierig. Und in der Verwaltung gibt es gerade so, ich würde sagen, zwei Strömungen. Die einen, das sind die, die wir hier auch so ansprechen in dem Podcast, die sich wirklich ganz bewusst aus Purpose-Gründen sagen, ich möchte in diesem Bereich, ich möchte hier beitragen, ich möchte zum Beispiel beim Bereich Grenzschutz oder im Bereich nuklear oder irgendwie mich engagieren, ja, was auch immer es im Staat gibt. Und dann gibt es halt die, die immer noch in der Wurstfabrik sind und irgendwie halt das machen, weil das ist halt die nächste, bei uns nennt man das Verwendung, die nächste Verwendung oder ich werde danach die und die Position kriegen, wenn ich da bereit bin, das jetzt eine Weile zu machen. Also man kann gar nicht unbedingt immer den Purpose herauskitzeln. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das macht, wenn man in so einer Verwaltungswurstfabrik arbeitet?
Das ist eine sehr schöne Beschreibung. Ja, der Purpose muss nicht immer der Purpose, den wir unter Purpose verstehen, sein, sondern es kann auch die jeweilige Aufgabe sein. Also, wenn du in der Verwaltung arbeitest und ich nehme mal ein, ich bin jetzt bei einem Frauennetzwerk für einen Vortrag auch angemeldet und das ist in der kommunalen Politik. Da wollen ja dann auch einfach, wie man mit der Wirtschaft zusammenarbeitet. Das heißt, es können auch, das muss nicht der persönliche Purpose für sein Lebenswerk sein, sondern es kann einfach die Aufgabe sein, die wir haben. Das heißt, es geht wirklich darum, sich bewusst zu machen, wofür brauche ich die Hilfe? Welchen nächsten Schritt will ich gerade hier gehen? Möchte ich vielleicht Kooperationspartner zusammen an einen Tisch bringen für die Aufgabe? Wollen wir, das kann auch einfach sein, wollen wir den Ablauf in unserer Behörde verbessern? Und dann bedeutet in dem Kontext bedeutet Purpose eben, was ist hier meine Aufgabe? Dann suche ich mir andere Leute, die vielleicht das gleiche Leid haben und die wollen auch den Ablauf verbessern. Also das muss nicht immer das ganz Große sein, sondern das kann auch eine kleine Aufgabe sein. Und sich die bewusst zu machen und sich Mitstreiter zu suchen, die an dem Gleichen arbeiten wollen.
Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat in einem Bereich gearbeitet, der hat ihm gar nicht so viel Spaß gemacht, obwohl er da richtig gut drin war. Und dann hat er mir in der Minute dann verraten, eigentlich plant er am liebsten Hubschrauberlandeplätze. Sowas würde es wirklich fehlen, eine Koordinierung von Hubschrauberlandeplätzen in der Republik. Und das hat er dann so begeistert erzählt. Und ich fand das so interessant. Ich dachte so, Mensch, wie toll wäre das, wenn jeder, der in der Verwaltung arbeitet, tatsächlich an diese Vorstellungen ganz nah rankommt, das zu tun, was ihm auch wirklich am Herzen liegt. Ne? Weil dein Buch heißt ja auch Die Kunst des Bittens, wie ich für meine Herzensprojekte Unterstützung finde. Also das geht auch immer in die Herzensprojekte. Und ich glaube, wenn man sich dafür verschreibt, irgendwo zu arbeiten, auch in so einer großen Wurstfabrik, auch in so einem großen Kontext, dann gibt es immer etwas, was man liebt an dieser Tätigkeit. Und es ist total wichtig, dass man sich mit seiner Tätigkeit so verbindet, und nicht eine Distanz dazu empfindet, weil dafür verbringt man auch einfach zu viel Zeit damit. Es muss jetzt nicht die Traumverwendung sein, sondern es kann auch einfach mal nur so eine Lebensabschnittsverwendung sein, wo man sagt, okay, wir gehen jetzt mal ein kleines Stück zusammen in diesem Leben, aber ich habe trotzdem etwas, was mir wahnsinnig Spaß macht und damit verbinde ich mich und hier gehe ich da all in.
Genau so. Und ich glaube auch, es kann ja auch schon sein, dass du deinen Bereich vielleicht ein bisschen anpassen willst. Ich habe auch Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, die möchten dann ganz gerne ihren Vorgesetzten zeigen, wie sie ihren Bereich, wie sie es gerne ein bisschen verändern wollen würden. Und zwar nicht nur in Bezug auf die eigene Organisation, sondern auch im Schwerpunkt, weil sie vielleicht andere Stärken und Schwächen bei sich selber sehen. Und das überhaupt der eigenen Vorgesetzten oder dem eigenen Vorgesetzten darzulegen, das ist auch schon, da trifft das eben genauso zu, die Kunst des Bittens. Wir müssen eben auch da einmal kurz sagen, was möchte ich eigentlich, warum ist mir das an dieser Stelle wichtig, wie möchte ich das machen? Und dann, ich hätte gerne von Ihnen, dass wir es mal so oder so ausprobieren. Also genau, der Purpose ist also wirklich immer diese Aufgabe, für die wir merken, dass wir da, wenn wir da Hilfe hätten, dass sie leichter wäre.
Und wenn man jetzt seinen 5-Satz-Elevator-Pitch abgesetzt hat, was kommt dann als nächstes? Wie kriege ich es denn hin, dass der Vorgesetzte sagt, ja, natürlich kriegen Sie noch 3 Mitarbeiter und dürfen machen, den Bereich so führen, wie Sie sich das vorstellen?
Also erstmal ist auch noch, was auch noch zur Vorbereitung zählt, gehört eben genau das dazu, sich zu überlegen, wen möchte ich überhaupt hierfür fragen? Also ist es dieser Vorgesetzte oder wenn ich eine Aufgabe lösen möchte, wie in meinem Bereich Abläufe anders laufen, dann muss ich vielleicht erstmal noch mit Nachbarabteilungen sprechen. Also dieses Netzwerk, das kann ja intern und extern sein, da sich zu überlegen, wer sind meine Kontaktpersonen und wer sind vielleicht noch Kontaktpersonen, mit denen ich gerne sprechen würde, die ich aber noch gar nicht kenne. Also da sich so ein bisschen auf die Suche zu begeben. Oder ich rate auch immer sehr gerne, die eigenen Kontaktpersonen, die man schon hat, mit denen darüber zu sprechen und dann zu sagen, kennst du noch jemanden, der mir dabei helfen kann? Das für die Dinge, wo wir Größeres brauchen. Und wenn wir jetzt aber dann auf den einen Vorgesetzten zugehen oder bei jedem Gespräch dann sind, dann geht es eben, ich spreche immer von 7 Skills, die dabei helfen, die bei unserer Strategie helfen. Und ich finde es nach wie vor interessant, dass in der Betriebswirtschaft irgendwann mal solche Skills, die wir brauchen, dass das als Soft Skills beschrieben worden ist, weil ich finde, diese Skills sind nicht immer leicht, aber auch die können wir lernen. Und es geht nicht darum, alle Skills, alle 7 zu beherrschen, sondern einfach mal auszuprobieren. Und da kann ich einfach mal ein paar in den Raum werfen. Und ein Skill, der eben natürlich sehr hilft, ist Selbstbewusstsein. Und da kann man vielleicht sagen, naja, wie übt man denn jetzt dieses Selbstbewusstsein? Ich bin dafür, dass eben jeder gut ist da, wo er ist. Also Authentizität ist eben auch eins meiner Skills, für die ich sehr bin. Und wir sind am besten, wenn wir so sind, wie wir sind. Und ich glaube, das können introvertierte Menschen lösen und extrovertierte gleichermaßen. Nichtsdestotrotz brauchen wir etwas Selbstbewusstsein, um eben da rauszugehen aus unserer Komfortzone. Und da hilft die 2-Minuten-Regel von Vera Birkenbiel, die ich mal in einem Vortrag online gehört habe. Und da finde ich, darf man auch, ist es auch erlaubt, ganz kurz seine Authentizität zu verlassen. Denn sie besagt, die 2-Minuten-Regel, dass wir 2 Minuten vorgeben, selbstbewusst zu sein, obwohl wir uns vielleicht gar nicht so fühlen. Dann nehmen nämlich andere uns als selbstbewusst wahr. Es entsteht ein Gespräch auf Augenhöhe und dann kommen wir relativ schnell in unser Fachwissen und dann sind wir nämlich auf einmal selbstbewusst. Und das ist ganz spannend. Das kann ich einfach nur allen raten, das mal auszuprobieren, denn das klappt.
Und was sind denn die anderen fünf?
Die anderen.
Oder lesen wir dein Buch dann dafür?
Nein, nein, ich hab noch was. Ich habe noch ein, zwei, die ich sehr wichtig finde. Beim Selbstbewusstsein fällt mir auch gerade ein, sich nicht von dem Äußeren von anderen sozusagen einschüchtern zu lassen. Also ich habe das gehört, da hat mich mal ein junger Mensch gefragt, Sabine, und wie gehe ich denn mit so einem Gutsherrengehabe um? Und ich kannte damals das Wort noch gar nicht und er beschrieb einen Gesprächspartner von ihm, der hatte einen Anzug an ein Einstecktuch an. Und dann hatte ich gefragt, naja, aber war denn der Herr ablehnend oder war er irgendwie, warum hattest du Schwierigkeiten? Und er sagte, naja, wir haben uns gar nicht miteinander unterhalten. Und da habe ich gesagt, oh, aber das ist ja dann schade, dann hast du ja gar nicht festgestellt, wie er ist. Das heißt, weder von der Kleidung sich abschrecken zu lassen, noch von unfreundlichen Blicken. Menschen gucken manchmal, wir denken, sie gucken unfreundlich, aber sie gucken gar nicht unfreundlich, sondern sie sind hochkonzentriert. Und die, die wir um was bitten wollen, die haben ja ganz oft, entweder haben die sozusagen viel Einfluss, viel Geld oder alles zusammen. Das heißt, die haben auch viele Termine meistens. Und da sich aber von den Blicken nicht einschüchtern zu lassen, das ist eben eine gute Sache für Selbstbewusstsein, sondern trotzdem es zu machen. Die meinen das oft gar nicht böse. Wir sollten allen eine Chance geben.
Ja, wir interpretieren viel zu viel rein in das Gegenüber, ne? Wir wissen es einfach nicht.
Ja, genau. Also ein zweites Skill, was ich unheimlich gut finde, ist Storytelling. Storytelling wird ja in vielen Bereichen verwendet und ich meine damit auch nicht, dass wir uns irgendwelche Geschichten ausdenken, die wir vorher lange vorbereiten, sondern Storytelling ist für mich, andere in unsere Gefühlswelt zu bringen. Das heißt, eine Geschichte zu erzählen, die den anderen zeigt, worum es gerade geht. Denn unsere Begeisterung können wir nur dann rübergeben, wenn sie sozusagen das spüren, dass da eine Begeisterung ist. Und das können wir eben sehr gut machen über Storytelling. Und das habe ich natürlich bei Disney gelernt. Also ich war damals in der Lizenzvergabe und wir sind, jeder neue Mitarbeitende ist damals ins Disneyland Paris gereist und wurde in so eine Figur gesteckt. Und ich war damals Pluto und wir sind dann durch so ein großes Tor in den Park gegangen und wir quasi in der Geschichte drin steckten und die Kinder uns fast umgelaufen haben, das war wahnsinnig. Und das war, wir haben natürlich auch gelernt, wie wir uns als dieser Charakter verhalten müssen. Und das hat mich wirklich geprägt für meine ganze Disney-Zeit, weil wenn ich dann über Disney-Filme erzählt habe, dann habe ich eben gesagt und ich wollte das dann, ich habe damals war ich bei Herrn Grupp von Trigema und wollte ihm eine Lizenz verkaufen und habe eben gesagt, dass er unbedingt Winnie the Pooh machen müsste und habe erzählt, dass IA immer ganz langsam und traurig ist. Und dann habe ich aber auch Winnie the Pooh mit seiner freundlichen Art vorgestellt und er konnte gar nicht anders, als die Lizenz mit Winnie the Pooh zu machen, weil nämlich Storytelling wirklich dieses Warum das wichtig ist und was dahinter steckt, ganz toll transportiert.
Also, falls das irgendwie mal notwendig sein sollte und du nochmal einen Beruf anfangen solltest, dann solltest du unbedingt Synchronsprecherin für das IA werden. Das war ja großartig. Ich konnte mich eben voll reinversetzen. Der ist so süß. Oh mein Gott. Ja, also Storytelling, dass man sich auch vielleicht so eine Geschichte zurechtlegt. Ja, warum es für das Gegenüber so wichtig ist, hier mitzumachen. Also da braucht man ja aber auch ein bisschen Empathie. Man muss ja auch verstehen, wie der andere so tickt, ne?
Genauso, genauso. Das ist übrigens eine tolle Überleitung zum Thema Empathie. Empathie ist so vielseitig und Empathie fängt für mich schon damit an, mir zu überlegen, also ein weiteres Skill, mir zu überlegen, ist überhaupt jetzt ein guter Zeitpunkt zu fragen. Es ist ganz oft so, wenn wir jetzt bei einer, ich weiß nicht, wenn es vielleicht in der Behörde oder im Ministerium so ist und da stehen gerade mehrere Menschen und du möchtest mit jemandem sprechen und der ist aber im Gespräch bereits mit 4 Leuten, dann ist es eventuell nicht der beste Zeitpunkt. So lange zu warten, bis der oder diejenige geht, war dann auch offensichtlich zu spät. Das heißt, das rauszufinden, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und was interessiert eigentlich den anderen? Offen zu sein, wenn wir eine Antwort kriegen. Also oftmals haben wir ja dann so unseren Gesprächsleitfaden im Kopf und wir wissen, okay, jetzt habe ich hier meinen Pitch und ich möchte all das. Und es ist ja auch ganz wichtig, das vorzubereiten. Aber in dem Moment, in dem wir im Gespräch sind, dann sollten wir, ich habe so ein Bild in meinem Buch, da ist halt ein Besen im eigenen Kopf, da sollten wir den Kopf ein bisschen leer machen, aktiv zuhören, was unser Gesprächspartner da sagt, um dann eben auch darauf einzugehen und es wirklich anzunehmen, was die sagen. Wir kriegen da manchmal so wertvolle Hinweise. Also es ist ganz toll, wenn man empathisch sein kann und eben wirklich merkt, zuhört aktiv, merkt, worum geht's ihm, und dann kommt man auch weiter in dem Gespräch.
Ja, ich bringe mich gerade mit einer kleinen Überleitung, weil ich oft empfehle und es sorgt für irritiertes Kopfschütteln, wenn ich sage, geht nicht ganz vorbereitet, also mit so einem Leseskript in eine Besprechung rein, sondern seid wirklich offen für das, was das Gegenüber sagt, ne? Natürlich schon wissen, worum es geht und wer das Gegenüber ist und was man gemeinsam erreichen möchte, wie du sagst, mit dem Pitch, aber nicht wirklich die eigene Position so ausdeklinieren, dass man sich gar nicht mehr auf die andere Position einstimmen kann. Und das wird ganz oft nicht verstanden. Und jetzt, wo du so erzählst, denke ich mir gerade, vielleicht hört ja jemand zu, der die Möglichkeit hat, diesen Stoff mal in eine unserer Akademien reinzubringen, weil ich weiß gar nicht, wie wir damit weiterkommen wollen, wenn wir das alles nicht können. Es mag sein, dass das vielleicht Lehrinhalt ist von einzelnen Seminaren und irgendwo versteckt, aber ganz ehrlich, sowas brauchen wir richtig, richtig viel, diese Soft Skills, weil sonst kriegen wir das gar nicht hin mit der Transformation.
Es macht einfach alles viel, viel einfacher. Und dann rücken Menschen eben auch zusammen. Also wir haben selber einfach dann ein ganz großes Maß an Persönlichkeitsentwicklung. Die Menschen, die Bereiche, die verschiedenen Hierarchien bei euch eben von Bund, Ländern, Kommunen können näher zusammenrücken. Ich glaube, dadurch kann man einfach wirklich viel, viel einfacher Probleme lösen.
Absolut.
Ja, das glaube ich auch. Also das ist auf jeden Fall, ja.
Also ich glaube schon, dass es vermittelt wird, in der einen oder anderen Schulung versteckt, aber tatsächlich, also warum nicht einen Kurs, die Kunst des Bittens mit Sabine Hess? So, jetzt in your face, ich habe es jetzt gesagt, das wünsche ich mir jetzt einfach mal und ich bitte wen auch immer, der zuhört, dass es sowas mal geben wird, weil es braucht es ganz dringend, damit wir besser zusammenarbeiten und damit wirklich auch die Menschen, die da sind und bereit sind, Dinge zu verändern, auch die Werkzeuge haben, sie verändern zu können. Die können ja nicht nur meinen Podcast hören.
Ja, also ich würde mich sehr freuen und bin jederzeit zu allen Schandtaten bereit.
Das ist ein sehr gutes Signal, liebe Sabine. Wir haben jetzt alles von unserer Seite getan, oder? Wir sind jetzt fertig.
Also mir fällt noch ein, die anderen Skills, die kann man ja auch nachlesen in meinem Buch, aber was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist, das Lustige ist ja, wenn wir uns dann einmal getraut haben zu fragen, dann geht es oft darum, dass wir uns dann kein zweites Mal trauen, weil wir denken so, jetzt habe ich ja schon einmal gefragt, jetzt kann ich den oder diejenige doch nicht nochmal fragen. Und das Ganze beginnt ja wieder von vorne. Und auch da möchte ich sagen, es gibt in meinem Buch gibt es ein Bild, und das ist das Bild sozusagen der Fahrstuhl langfristiger Beziehung. Und da geht es darum, dass wenn wir uns eben über gleiche Werte verbunden haben, wenn wir uns getraut haben, jemanden zu fragen, dann ist da noch nicht Ende, sondern dann geht es eben weiter. Dann können wir noch eine Etage hochfahren. Und zwar, indem wir den oder diejenige, wir um etwas gebeten haben, auch erzählen, was daraus geworden ist, aus diesem Rat, aus der Hilfe, in welcher Form auch immer sie stattgefunden hat. Das heißt, da wirklich mal zu sagen, 2 Wochen später, ohne dass man wieder was möchte, sondern einfach zu sagen, ich wollte dir ganz kurz nochmal danken. Dein Rat war so wertvoll für mich und ich habe jetzt das und das damit gemacht und wir haben jetzt gerade den Bereich umorganisiert oder auch was auch immer wir gemacht haben. Kommt wahnsinnig gut an. Dann aber auch zu sagen, wenn es Probleme gibt in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, wie zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, oh Mann, da war doch jemand und ich habe eine wirklich tolle Unterstützung vor 5 Monaten gekriegt und ich habe mich nie wieder gemeldet. Das passiert manchmal, weil wir einfach sofort wieder in der nächsten Aufgabe sind. Dann aber den Mumm zu haben, genau das anzusprechen und zu sagen, Du hast mir damals einen Rat gegeben. Mir ist das gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich wollte mich nochmal entschuldigen. Ich habe mich damals gar nicht mehr gemeldet. Und da eben auch ranzugehen, wenn da irgendwas war, was sich komisch anfühlt. Und dann natürlich Danke zu sagen, ist ganz wichtig. Wenn wir Hilfe bekommen, dann eben auch Danke zu sagen. Und wenn wir diese verschiedenen Etagen des Fahrstuhls einhalten, dann entstehen ganz enge Beziehungen. Und das kennen vielleicht viele, die auch hier zuhören, dass wenn man mal jemanden maßgeblich geholfen hat oder jemanden um Unterstützung gebeten hat, dass man hinterher ein ganz enges Verhältnis miteinander hat. Und das ist toll.
Das stimmt. Und ich bin dankbar, dass du das nochmal erwähnst, weil mir fällt auf, dass ich das tatsächlich ganz oft mache. Und ich habe ja ein sehr breites Netzwerk von Menschen, mit denen ich nie, noch nie, also ich habe die noch nie gesehen. Und teilweise wir telefonieren einmal und dann ist so diese enge Verbindung da. Und ich fasse dann tatsächlich nochmal nach und sage, Mensch, das, was du mir gesagt hast, das habe ich da und da verwertet. Das mache ich ganz viel. Ich bin wirklich sehr viel in der Kommunikation. Und wir haben bei uns in der Verwaltung haben wir viele lustige Kurse, so wie digital führen oder virtuell führen und so weiter. Und da kommt natürlich auch dieses Thema vor. Aber eigentlich geht es ja, also noch nicht genug, wie ich finde. Und eigentlich geht es ja darum, dieses Beziehungsstärken so hervorzuheben. Und es sind so ganz einfache Mechanismen und die machen echt beide Seiten glücklich und es entsteht eine super Arbeitsatmosphäre. Es ist überhaupt kein Soft-Skill, sondern das sind wirkliche Hard-Skills, weil es dazu führt, dass man sich selber verändern muss.
Ja, genau so ist es. Und das ist eben das Schöne, wenn wir wieder an unsere Anfangsdiskussion gehen mit den Ängsten, die man vorher hat und diese Gedanken, dass wir Leute damit nerven. Und dann aber jetzt vorspulen mit dem, was wir eben gesagt haben, dass da eben die Chance darin liegt, dass wir sozusagen neue Kontakte haben, mit denen wir uns richtig toll verstehen, ein Netzwerk, in dem beide sich wohlfühlen. Also es geht ja nicht darum, jemanden zu nerven, unvorbereitet in Gespräch zu gehen, sondern eben genau das Gegenteil. Und dann entstehen ganz tolle Beziehungen, an der quasi beide, von der beide profitieren und sich eben dann auch einander helfen können.
Großartig. Also ich finde, es ist ein super Schlusswort, liebe Sabine. Normalerweise frage ich nach einer Buchempfehlung, aber diesmal hoffentlich sind wir uns einig, welche wir aussprechen. Ich werde das Buch von Sabine Hess in den Shownotes verlinken, Die Kunst des Bittens. Absolute Leseempfehlung oder auch Hörempfehlung. Gibt es auch als Hörbuch?
Noch nicht, aber wenn das jemand mit mir aufnehmen würde, ich bin frei.
Sehr gut. Also ich finde, du hast eine wunderschöne Stimme, auch wenn du dann nicht den I-Ohr mimst. Vielen Dank, liebe Sabine. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald bei anderer Gelegenheit. Vergesst bitte nicht, diese Sendung mit 5 Sternen. 5 Sternen zu, ja genau, bitte vergesst nicht, diese Sendung mit 5 Sternen zu kommentieren, weil ich fand sie einfach großartig. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Sabine, das letzte Wort gehört dir.
Dorit, ich danke dir für dieses sehr, sehr nette Gespräch. Ich habe auch sehr profitiert von deinen tollen Geschichten. Und ja, wer mehr darüber wissen möchte, kann mein Buch, das ist im Murmann Verlag erschienen, sehr gerne bestellen. Die Kunst des Bittens, wie du Unterstützung für dein Herzensprojekt findest. Ich unterstütze auch One-to-One in kleinen Gruppen oder halte Vorträge und freue mich auf alle, die mich über meine Webseite, die du vielleicht auch verlinken kannst, kontaktieren möchten. Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr nette Gespräch.
Sehr gerne und ansonsten auch auf LinkedIn findet ihr die Sabine auch und sie antwortet auch schnell. Also vielen Dank, liebe Sabine.
Sehr gerne, ich danke dir. Tschüss.
Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.